Stell dich deinem Goliath. Das ist der Titel der Predigt. Ja, schauen wir mal, wie es uns mit diesem Goliath geht. Den Goliath, den kennt ihr ja, oder? Für niemand von euch ist Goliath jetzt ein Fremdwort, oder? Wer kennt Goliath? Okay, ein paar sind mutig und zeigen das, ja. Also die Geschichte mit Goliath ist ja eine Kindergeschichte eigentlich, muss man sagen. Aber ich denke, die Geschichte mit dem Goliath, die hat uns auch einiges zu erzählen. Ja? Die Geschichte finden wir in 1. Samuel, Kapitel 17. Und wenn wir die Geschichte lesen, dann muss ich sagen, an der Stelle, ja, wir beginnen einfach mal zu lesen. Ich komme dann mit meiner Klammer noch ein wenig später. Ja. 1. Samuel, Kapitel 17, von Vers 1 weg. Die Philister aber zogen ihre Heere zum Kampf zusammen und versammelten sich bei Socho in Juda. Und sie lagerten sich zwischen Socho und Aseka bei Ephes-Damin. Auch Saul und die Männer von Israel sammelten sich und schlugen ihr Lager im Terebintental auf und sie rüsteten sich zum Kampf gegen die Philister. Und die Philister standen am jenseitigen Berg der Israeliten, die Israeliten aber am diesseitigen Berg. Und das Tal lag zwischen ihnen. Genau, es geht also um eine Geschichte, einen Krieg, kann man sagen. Und zwar zwischen den Philistern und Israel. Und wo ich jetzt mich vorbereitet habe auf die Predigt, dann habe ich mir gedacht, wie gehe ich jetzt mit dieser Geschichte und der Begebenheit um? Weil seit einer Woche ist in Israel eben der Krieg, ja, die Lage völlig eskaliert. Ich weiß nicht, wie es euch geht mit dem, aber ich gehe davon aus, es geht euch ähnlich. Also diejenigen, wo ich mich schon ausgetauscht habe, merke ich, es geht euch ähnlich. Ja. Ich persönlich finde das fürchterlich. Ich bin heute um 5:30 Uhr morgens wach geworden und hatte sofort wieder Dinge im Kopf, die mir zugetragen wurden, Bilder, Beschreibungen von Szenen, die sich abgespielt haben. Ich muss sagen, ich persönlich finde das eine Katastrophe, ich finde das fürchterlich. Jeder Krieg ist fürchterlich und der da unten hat irgendwie noch einmal eine besondere Note, habe ich den Eindruck. Ja. Und wenn wir jetzt aber die Geschichte von dem Goliath anschauen, dann würde ich das eigentlich ganz gerne ein Stück weit losgelöst von dem Krieg da unten in Israel anschauen. Ja. Also das ist jetzt, ja, weiß es nicht, können wir das Zufall nennen, aber ich möchte das eigentlich jetzt nicht unmittelbar mit der Situation in Verbindung bringen. Ja. Sondern ich möchte, dass wir uns auf die Geschichte konzentrieren und die Aussagekraft für uns. Ja. Vielleicht bietet sich eine andere Gelegenheit, eine Predigt über diese Situation dort zu halten und über Krieg im Allgemeinen einmal nachzudenken. Okay, Klammer zu. Ja. Wir kommen zurück zu 1. Samuel, Kapitel 17. Wir lesen weiter im Vers 4. Da trat aus dem Lager der Philister ein Vorkämpfer hervor mit Namen Goliath aus Gat. Der war 6 Ellen und eine Spanne groß. Er hatte einen ehernen Helm und auf seinem Kopf und trug einen Schuppenpanzer. Und das Gewicht seines Panzers betrug 5000 Schekel Erz. Und er hatte eherne Schienen an seinen Beinen und einen ehernen Wurfspieß auf dem Rücken. Und der Schaft seines Speeres war wie ein Weberbaum und die Spitze seines Speeres wog 600 Schekel Eisen. Und der Schildträger ging vor ihm her. Okay. Jetzt einmal zu den Fakten vom Goliath. Ich habe euch da eine Folie mitgebracht. Ja. Was lesen wir denn da in der Bibel? Wie wird der beschrieben, der Goliath? Ja? Was finden wir da für Maße, Angabe, Gewichte? Also der war schon außergewöhnlich, nicht wahr? Also kein Durchschnittskämpfer. Das war der größte offensichtlich, den sie hatten. Ja. Die Größe 3 Meter. Also wenn ich mich hier herstelle und jetzt die Hand ausstrecke, das müssten ungefähr 3 Meter sein. Ja? So groß war der. Hui, genau. Hui. Was haben wir noch? Wir haben einen Brustpanzer, der hatte 40 bis 50 Kilo. Also es kann jemand mir gerne zeigen, wie stark er ist, wenn er möchte. Ja? Er soll doch einfach mal so ein 50 Kilo Zementsack nehmen, ja, und dann mit dem in die Schlacht gehen. Versteht ihr, was ich meine? Ja? Also wenn wir einen Mann von heute, wenn wir 50 Kilo nehmen, dann sind wir froh, dass wir uns noch bewegen können, oder? Aber wir haben nicht das Gefühl, wir nehmen 50 Kilo in die Hand und jetzt gehen wir mal und prügeln uns. Ja? Also wir wollen uns sowieso nicht prügeln, aber schon gar nicht mit 50 Kilo. Ja? Also für den Goliath war das aber offensichtlich der Druck, das zu seinem Schutz oder vielleicht auch um Eindruck zu machen, aber die 50 Kilo waren für den offensichtlich kein Hindernis. Ja? Heute, wer heute eine Arbeit tätigt, die also eben mit schweren Lasten zu tun hat, wie viele Kilo darf man heute heben? 30 oder 25, irgendwie so. Also die Zementsäcke von heute, meine ich, sind 25 Kilo schwer, oder? Also nicht mehr 50, weil man hat das Gefühl, das ist zu schwer. Ja? Aber für den war das war so seine Sportkleidung, ja? In dem hat er sich bewegt. Ja? Dann wird uns beschrieben, also der Speer war wie ein Weberbaum, also das war keine Stange oder kein Stab mehr, sondern der hatte einen Baum in der Hand. Und dann hat seine Spitze wog 5 bis 6 Kilo. Wenn wir uns vorstellen, wir haben etwas, wo ja, so 3-4 Meter lang ist, wir wollen das auf einer Seite heben und auf der anderen Seite hängen 5 Kilo drauf. Also das wird schwierig, oder? Und für den war das einfach seine Waffe. Ja? Genau. Die Rüstung der Römer, ich habe es noch hierher geschrieben, die Rüstung der Römer, die hatte ungefähr 14 Kilo. Ja, dann haben wir gelesen, die haben sich da in einem Tal aufgestellt. Ich habe versucht, hier den Punkt auf der Karte zu markieren. Meiner Meinung nach wäre das der Punkt, da hat sich das zugetragen. Und da stand auf der einen Seite das israelitische Heer und auf der anderen Seite eben die Philister. Ja, wir lesen hier mal weiter im Text. Ja. Vers 8. Und er stellte sich hin und rief den Schlachtreihen Israels zu und sprach zu ihnen: Weshalb seid ihr ausgezogen, um euch für den Kampf zu rüsten? Bin ich nicht ein Philister und ihr seid Sauls Knechte? Erwählt euch einen Mann, der zu mir herabkommen soll. Wenn er mit mir kämpfen kann und mich schlägt, so wollen wir eure Knechte sein. Wenn ich aber im Kampf mit ihm siege und ihn erschlage, so sollt ihr unsere Knechte sein und uns dienen. Und weiter sprach der Philister: Ich habe am heutigen Tag die Schlachtreihen Israels verhöhnt. Gebt mir einen Mann und lasst uns miteinander kämpfen. Als Saul und ganz Israel diese Worte des Philisters hörten, entsetzten sie sich und fürchteten sich sehr. Frage an euch: Können wir das nachvollziehen, dass sich die gefürchtet haben? Wer würde sich wohlfühlen, dort zu stehen zu sehen, wie dieser Riese da daherkommt und brüllt und einen Gegner fordert? Wer würde sich da angesprochen fühlen und sagt, ja, ich bin's, ja? Fürchteten sich sehr, ja? Es heißt hier die Schlachtreihen Israels. Vielleicht hätten sich die Israeliten an der Stelle an etwas erinnern sollen. Und so, was bedeutet denn der Name Israel? Wer eine Bibel in der Hand hat, öffnet einmal 1. Mose Kapitel 32, Vers 29. Und wer ja, eine kräftige Stimme hat, ist eingeladen, den Vers mal vorzulesen. 1. Mose Kapitel 32, Vers 29. Genau, der Name Israel, okay, wir wissen das ja, oder? Der Name Israel, der kommt daher, weil Gott Jakob einen neuen Namen gegeben hat. Er hat gesagt, du heißt ab jetzt Israel. Und warum? Er begründet das auch noch und die Bedeutung des Namens reflektiert das auch. Du heißt jetzt Israel, du hast gegen Gott und gegen Menschen gekämpft und du hast gewonnen. Das bedeutet Israel. Das war der Vorfahre, der Vater der Streit, also der Heerscharen von Israel. Die Israeliten, die hätten sich an das erinnern sollen. Wenn ihnen schon der Goliath das zuruft, hey, ihr seid die Männer, ihr seid die Nachkommen von dem, der gegen Gott und gegen die Menschen gekämpft hat und gewonnen hat. Ihr seid keine Verlierer. Aber Saul und die Israeliten fürchteten sich. Also ich muss sagen, ja, menschlich gesehen absolut nachvollziehbar. Es braucht schon eine Beziehung zu Gott, ein besonderes Gottesvertrauen, um zu sagen, hey, ich weiche nicht, ich vertraue auf meinen Gott und gehe weiter. An der Stelle möchte ich euch auf etwas hinweisen. Wer eine Bibel hat, kann das für sich nachvollziehen. Wir haben im Vers 11 gelesen, als Saul und ganz Israel diese Worte des Philisters hörten, entsetzten sie sich und fürchteten sich sehr. Und jetzt achtet darauf, wie der Text weitergeht. Da heißt es nämlich, Vers 12, David aber war der Sohn jenes Ephraditas aus jenes Ephraditas aus Bethlehem Juda, der Isai hieß und 8 Söhne hatte. Dieser Mann war zu Sauls Zeiten schon alt und betagt unter den Männern. In der Geschichte oder in der Erzählung bis hierher geht es jetzt darum, okay, da war Krieg, die standen gegenüber, da war der Goliath, der war so und so groß und Saul und seine Männer fürchteten sich. Und jetzt geht die Geschichte weiter, aber David. Das heißt, dem Saul wird David gegenübergestellt. Jetzt geht die Geschichte fast noch einmal von vorne los, aber jetzt aus dem Blickwinkel von David. Vielleicht noch eine kleine Anmerkung zu Saul. Wie war denn Saul gebaut? Was war das für ein Mann? Einen Kopf größer als die anderen. So sagt es uns die Bibel. 1. Samuel 9, meine ich, dort müsste das stehen. Ja? Der Saul war einen Kopf größer. Der wäre eigentlich wie geschaffen gewesen, gegen den Goliath anzutreten. Es wäre eigentlich seine Aufgabe und Rolle gewesen. Er war der König, er war von Gott berufen als König. Es wäre eigentlich seine Aufgabe gewesen. Interessanterweise, David war zu der Zeit schon einer seiner Waffenträger. Okay, also, vielleicht machen wir an der Stelle einen kleinen Unterbruch im Bibeltext. Rein menschlich betrachtet noch einmal die Frage, war der Goliath zu bezwingen? Hätten wir den Eindruck gehabt, ja, das funktioniert. Menschlich gesehen muss man sagen, keine Chance, aussichtslos, oder? Eine andere Frage, haben wir auch Goliath-Probleme in unserem Leben? Gibt es in unserem Leben Probleme, wo wir das Gefühl haben, wir stehen einer Aufgabe gegenüber, der wir uns einfach nicht gewachsen fühlen? Also, was meint ihr, ja oder nein? Gibt es sowas? Manches Mal möglich? Der eine oder andere hat es erlebt, ich denke schon. Ja. Ich habe euch hier eine Folie gemacht, wo unser Goliath brüllt. Ja, da habe ich einfach einige Dinge zusammengenommen, aber ich glaube, man kann sich durchaus darin finden, wo unser Goliath brüllen kann. Wir haben hier ein Krankenzimmer, eine Krankensituation, wir haben hier vielleicht Streit am Arbeitsplatz, wir haben hier Geld, also durchaus im finanziellen Bereich kann unser Goliath brüllen, wir haben das Gefühl, hey, das backen wir nie, was wir da machen sollten, oder eben Arbeitsplatz, oder wir haben in der Familie, im Klassenzimmer und so weiter. Ja. Eventuell auch vielleicht im geistlichen Bereich in der Gemeinde möglich, dass wir auch dort einmal einer Aufgabe gegenüberstehen. Das muss ja nicht immer gerade ein Streit und ein Krieg sein, aber vielleicht manches Mal eine Aufgabe, der wir gegenüberstehen, wo wir das Gefühl haben, die ist mir einfach 3 Nummern zu groß. Ich weiß nicht, wie ich damit umgehen soll. Wie soll ich das schaffen? Ich stehe einem Goliath gegenüber. Ich habe das hier noch einmal in einem Bild so ausgedrückt. Ich erzähle euch gerade noch mehr zu dem Bild. Ich bin auch bei unserer Reise da nach Graubünden einem Goliath gegenübergestanden. Ja. Der Mann war tatsächlich groß, ja, und wir kamen ins Gespräch. Es war der Vermieter unserer Unterkunft, Privatunterkunft, und wir kamen ins Gespräch und ja, Er hat dann gesagt, er empfängt auch immer hier wieder Leute, das ist eigentlich seine eigentliche Aufgabe, Leute um geistliche Treffen zu machen. Dann habe ich, ich habe schon geahnt, in welche Richtung es bei ihm geht. Er hat dann sich später erklärt, er hat gesagt, er hat so eine vedische Religion, also das, wo auch die Inder vielfach übernommen haben, das, auf das beruft er sich. Es geht um ja, Reinkarnation und die Suche nach Gott und Meditation, die Ruhe finden und so weiter. Ja. Und ich habe ihm gesagt, wo er gesagt hat, ja, ich habe, also ich bin auch in dem Bereich tätig, aber ich vermute einfach mit einem anderen Hintergrund in eine andere Richtung. Ja. Und dann sind, das Gespräch war sehr eigenartig. Wir sind gegenüber gestanden, es war so halb freundlich, aber auch angespannt. Ja. Weil er dann gesagt hat, ich habe ihm erklärt, ja, ich bin Pastor, ich bei den siebenten Tags-Adventisten, die kannte er sogar. Ja. Und dann hat er gesagt, aha, so irgendwie so Leute, die dann sagen, Jesus ist der Weg, die Wahrheit und das Leben, oder? Und zwar der einzige Weg. Und da habe ich gesagt, ja, die Leute, ja, genau. Und die Spannung war deutlich zu spüren. Ja. Was für mich die Situation noch etwas schwieriger gemacht hat, weil ich hatte vier Kinder um mich, eins am Arm, ja, drei um mich, die haben an mir gezerrt, wollten ins Auto einsteigen und losfahren. Und er hat begonnen, über so geistliche Dinge zu reden, wie Reinkarnation und so weiter. Und ich habe mich dann tatsächlich sehr überfordert gefühlt. Aber ich habe ihm meine Visitenkarte gegeben, habe gesagt, wir können telefonieren, wenn er will. Ja. Okay, aber jetzt zu dem Bild. Ja. Manches Mal haben wir den Eindruck vielleicht so im Leben, das kann eine kleine Situation sein, das kann aber auch was Großes, also Längerfristiges sein. Ja. Wir sind im Auto, auf dem, also auf der Autobahn und fahren schnurstracks auf diesen Goliath zu. Ja. Also wir visieren den Goliath praktisch an. Und dann bietet sich so eine Gelegenheit an, zu sagen, hey, das ist ja mein Exit. Ja. Ich gehe raus. Goliath, du bleibst da vorne stehen, ich schlage eine andere Route ein. Ja. Manches Mal ist das sicher weise, dem Problem aus dem Weg zu gehen. Also nicht immer müssen wir gerade drauf zuhalten. Manches Mal ist es aber auch gut, wenn wir sagen, hey, ich stelle mich dem Problem, ich gehe weiter, ich bleibe drauf, ich nehme nicht den Exit an der Stelle. Ich glaube, es braucht einfach Weisheit. Wenn wir uns überlegen, was wäre denn passiert in der Geschichte von den Israeliten und von David, wenn der David gesagt hätte, ah, nicht mein Problem, ich gehe dem aus dem Weg, ich nehme den Exit. Hey, Männer von Israel, Schlachtreihen von Israel, bitte, das seid ihr, König Saul und die anderen, die Älteren, die Kräftigeren, bitte kümmert euch darum, euer Krieg, nicht meiner. Was wäre denn passiert? Wie wäre die Sache ausgegangen, wenn der David den Exit genommen hätte? Aber der David war irgendwie berufen dazu, dort hinzugehen. Wir werden das weiter, ja, wir werden den Text noch weiterlesen. Ja. Wir waren im Vers 17 angekommen. Vers 12. Ich muss irgendwo wirklich. Da ist besseres Licht, da geht es besser. Wir lesen im Vers 13. Und die drei ältesten Söhne Isais waren mit Saul in den Krieg gezogen. Und von den drei Söhnen, die in den Krieg gezogen waren, hieß der älteste Eliab, der zweite Abinadab und der dritte Schammah. David war aber der Jüngste. Als nun die drei Ältesten mit Saul in den Krieg gezogen waren, da ging David wieder von Saul weg, um in Bethlehem die Schafe seines Vaters zu hüten. Der David war vorher schon zu dem Saul gegangen, weil der Saul, der hatte einen bösen Geist, eine schlechte Stimmung, der war niedergeschlagen und der David ging hin zu ihm und spielte ihm vor, und also Musik vor, und das hat dem Saul gut getan. Wo jetzt aber der Krieg losging, zogen die drei älteren Söhne, die drei älteren Brüder von Saul, von David in den Krieg. Der David ging aber wieder weg. Der David war also nicht einer, der jetzt groß den Kampf gesucht hat. Der hat nicht gesagt, hey, komm, oh, da schau her, da ist David. Ich bin der Starke, ich beweise mich da jetzt, ich profiliere mich da. Sondern der David sagt, nee, die anderen sind beauftragt, in den Krieg zu gehen. Ich bin beauftragt, die Schafe zu hüten. Ich gehe weg. Also. Vers 16. Der Philister kam aber morgens und abends her und stellte sich 40 Tage lang hin. Ja, vielleicht an der Stelle noch einmal eine Pause. 40 Tage lang hat er sich hingestellt, Goliath. Frage, kommt irgendjemand da eine Begebenheit in der Bibel in den Sinn, die Parallelen aufweist? Jesus in der Wüste wäre eine 40 Tage, genau, eine andere noch? Ja, und was war die Ursache für die 40 Jahre in der Wüste? Ja, schon, aber was war das Ereignis, das dem vorausging? Die Israeliten haben ja, bitte? Die Israeliten haben Kundschaft in das Land gesendet und die Kundschafter waren 40 Tage im Land. Und warum haben die Kundschafter dann 10 der Kundschafter gesagt, wir gehen nicht in das Land? Wegen der Riesen. Hey, der Goliath steht 40 Tage da, er ist der Riese. Also irgendwie, der Zusammenhang ist bemerkenswert. Ja, und vielleicht kam das dem David dann irgendwann auch in dem Sinn, im Laufe der Ereignisse oder später. Ja. Also Vers 17. Isai aber sprach zu seinem Sohn David, nimm doch für deine Brüder dieses Epher geröstetes Korn und diese 10 Brote und bringe sie schnell zu deinen Brüdern ins Lager. Also auch darin sehe ich noch eine Parallele, weil wo die Kundschafter zurückkamen, wo sie das Land ausgekundschaftet haben, da haben sie ja gesagt, hey, das Land fließt über von Milch und Honig. Also die Früchte sind gigantisch, wunderbares Land. Ja. Jetzt leben sie dort und genießen die Früchte. Und der David kommt mit Früchten dorthin. Also oder mit Früchten des Landes, also mit Lebensmitteln. Eine weitere Parallele zu der Stelle. Ja. Und diese 10 Stück Käse bringe dem Obersten über ihre 1000 Schaft und siehe nach deinen Brüdern, ob es ihnen gut geht. Und bringe ein Zeichen von ihnen mit. Saul und sie und alle Männer von Israel sind nämlich im Terebintental und kämpfen gegen die Philister. Da machte sich David am Morgen früh auf und überließ die Schafe einem Hüter. Und er nahm die Geschenke und ging hin, wie Isa ihm geboten hatte. Und er kam zur Wagenburg, als das Heer gerade ausgezogen war, um sich in der Schlachtreihe aufzustellen und sie das Kriegsgeschrei erhoben hatten. Und Israel und die Philister stellten sich auf, eine Schlachtreihe gegen die andere. Da ließ David die Sachen, die er trug, unter der Hand des Gebäckhüters und lief zur Schlachtreihe und er ging hinein und fragte seine Brüder nach ihrem Wohlergehen. Also der David erfüllt zunächst einfach seinen Auftrag. Während er noch mit ihnen redete, siehe, da kam der Vorkämpfer mit Namen Goliath, der Philister aus Gat, aus den Schlachtreihen der Philister herauf und redete wie zuvor, so dass David es hörte. Aber alle Männer von Israel flohen vor dem Mann, sobald sie ihn sahen und fürchteten sich sehr. Und die Männer von Israel sprachen, habt ihr diesen Mann gesehen, der da heraufkommt? Denn er ist aufgetreten, um Israel zu verhöhnen. Darum, wer ihn schlägt, den will der König sehr reich belohnen und ihm seine Tochter geben und er will sein Vaterhaus in Israel freimachen. Da redete David zu den Männern, die bei ihm standen und sprach, was wird dem Mann zuteil werden, der diesen Philister schlägt und die Schande von Israel abwendet? Denn wer ist dieser Philister, dieser Unbeschnittene, dass er die Schlachtreihen des lebendigen Gottes verhöhnt? An der Stelle eine Anmerkung. Für die Israeliten, für die Männer, also für seine Brüder, für Davids Brüder, für Saul und die anderen, war das ein Kampf Volk gegen Volk. Der David sieht den Kampf aber anders. Der David redet plötzlich davon, hey, der ist ein Unbeschnittener, wir sind aber die Schlachtreihen des lebendigen Gottes. Oder? Der sieht einen geistlichen Kampf darin und er sagt, da geht es nicht nur darum, jetzt Israel zu verteidigen, es geht darum, Gottes Sache zu verteidigen. Der David hatte wie ein anderes Auge auf diesen Krieg. Der David hat das gehört, was der Saul da so ankündigt, also für denjenigen, der sich da traut, da rauszulaufen, aber irgendwie hat das noch nicht ganz verstanden, ja. Er hat ja eben gefragt, was geschieht diesem Mann? Vers 27, da redete das Volk wie zuvor zu ihm und sprach, das wird dem Mann zuteil werden, der ihn schlägt. Aber Eliab, sein ältester Bruder, hörte ihn mit den Männern reden. Da entbrannte Eliabs Zorn gegen David und er sprach: Warum bist du hierher gekommen? Und bei wem hast du dort in der Wüste die wenigen Schafe gelassen? Ich kenne deine Vermessenheit und die Bosheit deines Herzens wohl, denn nur um den Kampf zu sehen, bist du hierher gekommen. David antwortete: Was habe ich denn jetzt getan? Es war ja nur ein Wort. Und er wandte sich von ihm ab zu einem anderen und wiederholte seine vorherige Frage. Da antwortete ihm das Volk wie zuvor. Und als man die Worte hörte, die David sagte, meldete man es dem Saul und er ließ ihn holen. Interessanterweise an der Stelle ist der David, was hat der David an der Stelle gemacht? Was hat er gesagt? Der David hat sich nur erkundigt, was die Belohnung wäre für den Mann, der das wagt, da rauszugehen und mit ihm kämpft und gewinnt dann am Ende. Hat der David gesagt, ich will es machen? Nee, das steht nicht da. Der David hat nicht gesagt, ich will das machen. Aber der David hat innerlich einen Antrieb verspürt offensichtlich und den Antrieb haben die anderen in ihm gesehen. Und auch seine Brüder, die nervt das, dass er da steht und sich dafür interessiert, weil sie selber hatten offensichtlich so den Eindruck, hey, irgendwie wollen wir unsere Ehre bewahren, aber wir haben nicht den Mut, da rauszugehen. Aber der David sagt, hey, was ist da los? Und weil er erkundigt sich und will das wissen und gräbt und forscht nach. Und die anderen sagen, hey, irgendwie, den lässt die Sache nicht in Ruhe. Der will irgendwas bewegen in der Sache. Er sagt ja nicht selber, ich will da rausgehen. Vers 32, und David sprach zu Saul, niemand soll seinetwegen den Mut sinken lassen. Dein Knecht wird hingehen und mit diesem Philister kämpfen. Saul aber sprach zu David, also jetzt erst an der Stelle sagt er, ja, ich mache das, ich gehe. Aber bis dorthin hat er es noch nicht gesagt. Saul aber sprach zu David, du kannst nicht hingehen, um gegen diesen Philister zu kämpfen. Denn du bist noch ein Knabe, dieser aber ist ein Kriegsmann von Jugend auf. Jetzt Frage an euch. Der David hat so innerlich den Antrieb, offensichtlich das zu tun. Er hat es ja mittlerweile auch dem Saul gegenüber gesagt, ich gehe da raus, ich mache das. Frage an euch, wie oft hat der David mittlerweile gehört, er kann es nicht? Zweimal, nicht? Also einmal von seinem Bruder, so erklärt uns der Text das, und einmal vom Saul. Wenn ihr einem Goliath gegenübersteht, und euch sagt jemand, hey, das kannst du nie, was bewirkt das in euch? Hilft euch das? Stärkt euch das? Gibt euch das Mut und Zuversicht? Der David hat an der Stelle zweimal gehört, das wird nichts. Der Goliath sagt es ihm dann noch ein drittes Mal. Du kleiner Knabe, da was willst du? Bist du mit einem Stock gekommen wie zu einem Hund? Also der David hört das dreimal in Summe, bevor es zum eigentlichen Kampf kommt. Der David hat aber innerlich einen derartigen Antrieb, eine derartige Überzeugung, ein derartiges Gottvertrauen, dass er sich nicht davon abbringen lässt. Er fährt dann fort, wo ihm der Saul sagt, hey, du kannst das nicht. Er fährt dann fort und erklärt. Vers 34. Dein Knecht hütete die Schafe seines Vaters. Wenn nun ein Löwe oder ein Bär kam oder ein Schaf von der Herde und ein Schaf von der Herde hinwegtrug, dann lief ich ihm nach und schlug ihn und entriss es seinem Rachen. Und wenn er sich gegen mich erhob, ergriff ich ihn bei seinem Bart und schlug ihn und tötete ihn. Sowohl den Löwen als auch den Bären hat dein Knecht erschlagen und dieser Philister, dieser Unbeschnittene, soll wie einer von jenen sein, denn er hat die Schlachtreihen des lebendigen Gottes verhöhnt. Der David war nicht einfach irgendeiner, der größenwahnsinnig wurde und gesagt hat, hey, also ich pack das schon, den Endgegner, den schnapp ich mir, sondern der David hat bei all dem schon auch eine gewisse Berechnung dabei. Er sagt, hey, ich habe gegen einen Bären gekämpft, ich habe gegen einen Löwen gekämpft, ich habe gewonnen, ich weiß, was es bedeutet zu kämpfen. Wenn ich das jetzt auf uns übertrage, dann heißt das für mich, wenn wir in eine Situation hineingeraten, die uns übermächtig erscheint, dann ist es gut, wenn wir nicht ohne Erfahrung in diese Situation hineingehen. Und wenn wir unser Leben mit Gott leben, wir werden immer wieder Hürden überwinden müssen, immer wieder Herausforderungen erleben. Und wir werden letztendlich im Glauben wachsen, es wird uns stärken und wir werden größere und schwerere Dinge anpacken können mit der Hilfe Gottes, so wie es auch der David gemacht hat. Ja, der David probiert dann noch die Rüstung des Sauls an, die passt ihm aber nicht. Er sagt, das ist nicht meine Sache, da habe ich keine Erfahrung damit, die nehme ich nicht. Später nimmt er übrigens aber die Rüstung von Jonathan, was uns auch vielleicht so ein kleines Bild gibt. Er war mit Saul, konnte er sich nicht identifizieren, da stimmte die Chemie nicht, mit dem Jonathan später aber sehr wohl. Da hat es zusammengepasst. Ja. Ja, und den Rest der Geschichte, den kennt er ja. Er geht mit seinen Steinen raus zu dem Goliath. Der Goliath kommt ihm übrigens entgegen, er kommt ihm nicht alleine entgegen. Also wie es so in den Zeichnungen immer dargestellt wird, da sieht man ja den großen Goliath und den kleinen David und der David schleudert den Stein. Ja, das ist so diese Kinderzeichnungen. Der Goliath kommt mit seinem Waffenträger entgegen. Und die Waffenträger, das waren erfahrene Männer, die konnten auch mit Waffen umgehen. Also wir sehen das an anderer Stelle in der Bibel, wo zum Beispiel einmal der Jonathan einen Posten der Philister schlägt, da war sein Waffenträger dabei und der Waffenträger hat mitgekämpft. Also der Goliath kommt übrigens eben nicht alleine, sein Schild, sein Waffenträger war dabei. Der David geht aber menschlich gesehen alleine raus, aber er sagt ihm dann noch, und mit dem werden wir jetzt auch den Bibeltext verlassen, Vers 45, du kommst zu mir mit Schwert und mit Speer und mit Wurfspieß, ich aber komme zu dir im Namen des Herrn, der Herrscher und des Gottes, der Schlachtreihen Israels, den du verhöhnt hast. Ich komme im Namen des Herrn, sagt er noch. Genau, das übergehen wir jetzt, das haben wir schon angesprochen. Im Namen Gottes können wir siegen. Ich möchte euch noch einen Hinweis geben. Wir haben verschiedene Aufgaben, denen wir gegenüberstehen, verschiedene Goliaths sozusagen. Ja. Wenn wir dieses Buch hier zur Hand nehmen, vom Schatten zum Licht, dann finden wir da drinnen Geschichten von Menschen, die ihren Aufgaben begegnet sind, die sich ihren Aufgaben gestellt haben und sie gemeistert haben. Ich habe eine rausgesucht, ich werde sie nur kurz noch erwähnen, und zwar die Geschichte von Hieronymus. Spannend zu lesen. Der Hieronymus war ein Kollege von Hus. Sie lebten im 15. Jahrhundert, anfangs des 15. Jahrhunderts. Sie waren Reformatoren in Tschechien und sie wurden eingeladen, also die römisch-katholische Kirche hat mit dem überhaupt keine Freude gehabt, was die da in Tschechien machen. Sie haben sie eingeladen zum Konzil nach Konstanz. Der Hus wurde verurteilt. Der Hieronymus hat dem Hus zugesagt, wenn dir eine Gefahr droht, dann komme ich sofort und helfe dir. Und er hat gehört, dass der Hus gefangen genommen wurde, der Hieronymus ist sofort nach Konstanz geeilt und hat versucht, dem Hus zu helfen. Er hat dann aber gemerkt in Konstanz, ich kann ihm nicht helfen. Die Sache ist, also menschlich gesehen, verloren. Der Hus wird sterben. Der wurde dann ja auch verbrannt. Er hat versucht, wieder zu fliehen, aber irgendwie, die Aufmerksamkeit wurde schon so auf ihn gelenkt, dass man ihm Truppen nachgeschickt hat. Man hat ihn gefangen genommen, zurückgeholt nach Konstanz. Also auch er musste vor das Konzil. Jetzt hat er aber versucht, im Konzil irgendwie sein Leben zu retten und hat so versucht, einen Kompromiss zu machen. Okay, also wir, die Irrlehren, denen sagen wir ab, aber bei der Wahrheit bleiben wir dran. Irgendwie so hat er es versucht zu formulieren. Ihr könnt das im großen Kampf nachlesen. Aber man war nicht ganz zufrieden mit dem, was er gemacht hat. Man hat ihn eingekerkert, fast ein ganzes Jahr lang, übelst gefangen genommen und dann noch einmal gehört. Und während dieser Zeit hat sich der Hieronymus gedacht, den Weg, den ich da eingeschlagen habe, wo ich so versuche, einen Kompromiss zu machen, um weiter leben zu können und auch weiter arbeiten zu können, ist ein fauler Kompromiss. Und am Ende wird man verlangen, dass ich meinem Glauben absage. Und er wurde ein zweites Mal vor das Konzil gestellt und dieses Mal war er gedanklich anders vorbereitet. Und er hat sich seinem Goliath gestellt. Ja? Und er hat Klartext geredet mit ihnen, er hat gesagt, ich bleibe bei der Wahrheit, die Bibel ist die Wahrheit, ihr könnt machen, was ihr wollt, so wie ihr euch verhaltet, das ist nicht christlich. Ich bleibe bei meinem Gott. Ja. Und das Ergebnis könnt ihr euch vorstellen, wer es nicht weiß, er hat denselben Weg eingeschlagen wie zuvor sein Kollege Jan Hus. Ich möchte mit euch noch einen Bibeltext lesen aus 1. Samuel Kapitel 16 und das wird das Ende der Predigt sein. Bei all dem, der David hat sich dem Goliath gestellt, er hat sich ihm mutig gestellt, er hat sich ihm aber auch nicht größenwahnsinnig gestellt, er hat sich in der Gemeinschaft mit Gott gestellt. Er sagt, ich komme im Namen des Herrn. Er kannte seinen Gott, aber Gott kannte auch ihn. 1. Samuel Kapitel 16 im Vers 7 heißt es, aber der Herr sprach zu Samuel, schaue nicht auf sein Aussehen, noch auf seinen hohen Wuchs, denn ich habe ihn verworfen. Es geht darum, wo der Samuel den Nachfolger von Saul suchen soll. Denn der Herr sieht nicht auf das, worauf der Mensch sieht, denn der Mensch sieht auf das, was vor Augen ist. Der Herr aber sieht das Herz an. Gott kennt uns. Gott weiß, wie wir eingestellt sind, wo unser Herz schlägt, wofür unser Herz schlägt und wie sehr wir ihm vertrauen. Ja. Und dann schlussendlich kommt der David zu dem Samuel und dann heißt es, da sandte er hin und ließ ihn holen und er war rötlich mit schönen Augen und von gutem Aussehen. Und der Herr sprach zu Samuel, auf, salbe ihn, denn dieser ist's. Er war der Nachfolger, er war der Mann nach Gottes Willen, nach Gottes Wohlgefallen, nach seinem Geschmack, der das Herz am rechten Fleck hatte, der den Mut hatte, solche Aufgaben zu bestehen, sich in solchen Aufgaben zu stellen und mit Gottes Vertrauen in der Sache vorwärts zu gehen. Und an dem können wir uns das ein Beispiel nehmen. Wenn wir unserem Goliath gegenüberstehen, dann können wir sagen, wir kommen im Namen des Herrn. Wir gehen mit unserem Gott. Wir gehen vorwärts, mutig. Wir lassen uns führen. Wir wollen uns nicht irgendwie selber produzieren. Wir wollen nicht zeigen, wie stark wir sind. Wir wollen Gottes Ehre verteidigen und zeigen, wie stark unser Gott ist. Amen.